Kirche Unplugged. Das ist unsere neue Predigtreihe. Und dafür haben wir auch eine schöne Folie. Zack. Das auf An. Da ist es. Kirche Unplugged. Für die Nichtmusiker unter euch, davon gehe ich aus, dass da einige sind, Unplugged bedeutet, wenn man den Stecker zieht, bei elektronischer Musik, bei der E-Gitarre zum Beispiel, hört man dann nur den puren Sound. Die pure Musik. Und jetzt übertragen auf Kirche, wenn man mal den ganzen Firlefanz bei Kirche beiseite nimmt, alles, worüber man sich aufregen kann, vielleicht das ganze Beiwerk, worüber man sich ärgert, wenn man dann das Ganze mal rauszieht und dann das auf das Wesentliche reduziert, was ist Kirche? Darum wollen wir uns gerade bemühen, da einen tiefen Einblick zu bekommen. Und ich habe in der ersten Predigt zu diesem Thema etwas über eine Zustandsbeschreibung der ersten Kirchen gebracht. Und Jürgen hat letzte Woche über mein Haus gesprochen. Und ich war letztes Wochenende unterwegs, war in Bayern zu einer Trauung eingeladen, habe dort eine Trauung gehalten. Und auf dem Weg zurück habe ich mir diese Predigt angehört im Zug. Und ich habe nachher dort im Zugabteil gesessen. Ich habe innerlich, mir kamen die Tränen und ich dachte, ja, Jesus, das ist total cool, das geht ab in unserer Gemeinde. Und ich war total begeistert, das so zu hören, was Jürgen hier letzte Woche so vom Stapel gelassen hat. Und ich hoffe, dass wir nahtlos daran heute anknüpfen können. Und Jesus, ich bitte dich einfach, dass du jetzt die Predigt segnest, dass du mir Gnade gibst zum Sprechen und allen Anwesenden Gnade gibst zum Hören. Wir danken dir, dass wir uns in Freiheit und Frieden treffen können und dass wir glauben dürfen, dass du mit uns jedem Einzelnen, aber auch mit uns als Gemeinde etwas Geniales vorhast, weil wir glauben, dass du die Menschen dieser Stadt liebst, so wie du uns liebst, und dass du uns gebrauchen willst, damit dein Reich kommt in Oldenburg. Amen. Kirche Unplugged. Und heute geht es um das Thema Mein Herz. Ach, ich sehe das hinten nicht mehr. Ach, das ist das Problem. Ich verstehe das langsam. Irgendwas ist doch anders heute, habe ich gedacht. Normalerweise kann ich immer, für diejenigen, die es nicht aufgefallen ist, ich kann auch normalerweise hinten an der Wand sehen, welche Folie ihr hinten seht, dass ich nicht ständig mich umdrehen muss. Aber gut, das kriegen wir heute hin. Alles gut. Mein Herz, darum soll es heute gehen. Das Herz ist der Sitz des Lebens, nicht einfach nur ein Organ, was das Blut durch deinen Organismus pumpt. Dieses Organ, was hier im Zentrum des Herzens, im Zentrum des Körpers so rumwubbert, sondern im Hebräischen, also und die Bibel ist ja im Großteil in einem hebräischen Kontext geschrieben worden, in einem jüdisch-hebräischen Kontext, da meint das Herz noch viel mehr. Nämlich das ganze Tun und das ganze Wollen eines Menschen. Man könnte auch sagen, das Ich eines Menschen. Also sein Selbstbewusstsein, sein Erkennen, sein Streben, sein Fühlen und sein Wollen. Also alles, was uns als Menschen ausmacht. Darum soll es heute gehen. Im Alten Testament, in Sprüche heißt es an einer Stelle, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und das im Blick auf Kirche. Was ist dein Blick auf Kirche, auf Gemeinde? Dein Streben, dein Wollen, dein Tun, deine Gefühle. Darum soll es gehen heute in dieser Predigt. Kirche Unplugged, das bedeutet Menschen, deren Herzen verändert worden sind. Menschen, die in sich transformiert worden sind, wo das Tun und das Wollen sich verändert hat. Im Alten Testament wird das angedeutet, schon bei einem Propheten in Hesekiel, da sagt Gott das schon prophetisch voraus. Das will ich tun, sagt Gott. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott sagt prophetisch voraus im Alten Testament, ich werde etwas an euren Herzen tun. Das Bild ist, die Herzen sind aus Stein. Und Gott sagt, das schneide ich euch raus. Die steinernen Herzen schneide ich euch raus. Und ich werde euch ein fleischernes Herz geben. Und dieses fleischerne Herz bedeutet, dass wir in den Geboten und in den Ordnungen Gottes leben wollen. Also es geht darum, etwas aus einer Herzensbeziehung, aus einer Herzensfreudigkeit zu tun, den Willen Gottes zu tun. Und da möchte ich heute mit euch eine Person anschauen. Wir sind ja so thematisch einigermaßen in der Apostelgeschichte unterwegs. Und die Person, die da hervorsticht, ist Petrus. Petrus war einer von den 12 Aposteln, der mit Jesus jahrelang unterwegs gewesen war. Und wir haben schon auch gehört in der Apostelgeschichte, wenn man so da unterwegs ist, er hat gepredigt vor 3000 Menschen oder mehr als 3000 Menschen. 3000 haben sich taufen lassen. Ist auch mal ein cooler Schnitt für so einen Prediger. Das war schon eine gewaltige Angelegenheit. Die Kraft Gottes, die auf einmal mit diesem Mann war. Wenn wir uns nochmal vor Augen führen, dass Lukas, der ja die Apostelgeschichte geschrieben hat, für seinen Freund Theophilus, dass das eine Ermutigung für ihn sein sollte, wenn er dann auf Petrus schaut, quasi die Geschichte von Petrus vor Augen hat. Lukas hat das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben, um einen Menschen ein sicheres Fundament zu geben für seinen Glauben. Was für ein Aufwand. Wenn ihr euch mal vornimmt, vielleicht die nächste Woche, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte abzuschreiben. Ja, also mal, wer nächste Woche nichts zu tun hat. Also Lukas-Evangelium, und wie lange brauchst du dafür, um das alles aufzuschreiben? Inklusive der ganzen Arbeit, die er sich gemacht hat, das Ganze zu recherchieren. Er schreibt am Anfang, ich habe mir richtig Mühe gegeben, wie ein Historiker zu arbeiten. Das erkennen auch heutige Historiker immer noch an. Also da hat sich jemand wirklich präzise Mühe gegeben, nicht einfach nur ein bisschen eine Story zu erzählen, sondern wirklich zu fragen, was ist das Fundament, was ich diesem Mann sagen kann? Und da ist Petrus eine ganz zentrale Figur. Und versetzen wir uns mal in die Lage von Theophilus. Er hat das ganze Lukas-Evangelium durchgelesen und er hat dabei Petrus in den Blick bekommen. Dieser wankelmütige Mann, wie er dort im Lukas-Evangelium beschrieben wird, so ein Christ, der Jesus nachgefolgt ist, aber irgendwie immer wieder auf die Schnauze gefallen ist. Immer wieder versagt hat. Eine große Klappe und immer wieder wenig dahinter. Ich stelle mir das so vor, wie man das sieht und denkt so, der ist mit Jesus unterwegs. Und dann der Gipfel, wenn wir in Lukas 22 lesen, Jesus ist gefangen genommen worden. Und da heißt es, da verhafteten sie ihn und brachten ihn zum Haus des hohen Priesters. Petrus folgte in großem Abstand. Als die Wächter im Hof ein Feuer machten und sich ringsherum lagern und so weiter und so fort, dann kommt eine Frau an Petrus heran und fragt, dieser Mann war doch auch bei Jesus. Petrus sagt, Frau, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Erstmal gelogen. Vorher hatte Petrus zu Jesus gesagt, ich werde dich nicht verraten. Ich werde zu dir stehen, egal was kommt. Ich werde für dich sterben. Und hier ist erstmal ganz tief reingegriffen. Dann geht's weiter. Geht noch nicht zu Ende. Nach einer Weile schaute ihn ein anderer an und meinte, du musst auch einer von ihnen sein. Nein, Mann, das bin ich nicht. Kann man sich so richtig so deutsche Straßengänge, nein, Mann, Alter, bin ich nicht. So kann man sich richtig vorstellen, ja? Nein, Mann. Und dann geht's weiter. Das muss doch auch einer von Jesus Jüngern sein, heißt es dann eine Stunde später. Er ist auch Galiläer, aber Petrus entgegnet, ich weiß nicht, wovon du redest. Das dritte Mal. Ja, dreimal, also richtig versagt. So stelle ich mir das so vor, Theophilus liest das alles und denkt so, oh Mann, ist das eine Graupe. Der will Jesus nachfolgen. Der hat ja gar nichts kapiert. Einige Kapitel vorher hat er noch alles Mögliche Jesus versprochen. Und dann versagt er so kläglich. Wisst ihr was? Das hat etwas mit meinem Leben zu tun. Kennt ihr das, dass man so gerne doch als Christ Jesus alles Mögliche versprochen hat? Und dass man sich denkt, Mann, ich möchte doch mein ganzes Tun und mein ganzes Wollen auf dich ausrichten, Jesus. Ich möchte es doch. Und dann kläglich versagt, dass man innerlich gewissermaßen zusammenbricht und sagt, jetzt kann Jesus mit mir wirklich nichts mehr anfangen. Kennt ihr das? Also ich habe das mehrfach erlebt in meinem Leben. Ich habe diese ganzen Gebote verstanden, die man mir in der Kirche erzählt hat, was man alles tun soll, was man alles lassen soll, alles gut für mich wäre, und ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Unfassbar, habe ich es nicht hingekriegt. Diese Selbstanklage, der Zweifel. Und wenn man das Gefühl hat, wenn Gott seinen Segen austeilt, dass man immer der Letzte ist in der Reihe und der Segen dann irgendwie aus ist, kennst du das Gefühl? Ist natürlich theologisch völliger Unfug, aber so dieses Gefühl, so alle anderen um einen herum werden von dem Herrn gesegnet und bekommen Gaben und ihr Leben funktioniert und ich krieg's nicht auf die Pfanne. So stelle ich mir das vor. Und dass Theophilus das auch so alles so gelesen hat und verstanden hat. Und dann fängt er an, in der Apostelgeschichte zu lesen und sieht auf einmal, der predigt vor so vielen Leuten, da muss ich doch irgendwas getan haben. dieser Petrus, der wird zu einem Fels, so wie Jesus das gesagt hat. Er ist nicht mehr das schwankende Rohr, was hin und her wackelt im Wind, sondern er ist ein Fels und kann auf einmal zu Jesus stehen. Und ich stelle mir so vor, wie Theophilus sich denkt, das hat Jesus damals schon in ihm gesehen. Jesus hat sein Herz gesehen, Jesus hat seine Zukunft gesehen, Jesus hat ihn damals schon nicht aufgegeben. Und wie Theophilus sich die Frage stellt, kann Gott vielleicht auch was mit mir machen? Kann Gott mit meinem Herzen, wo ich noch am Zweifeln bin, ich kriege hier gerade den zweiten Brief, ja? Der erste ist schon ewig lang und der zweite, die Apostelgeschichte, habe ich hier von der Nase wieder so einen dicken Packen Papier. Ich habe es ja immer noch nicht begriffen. Gott schaut mir ins Herz. Gott hat diesen Mann verändert. Kann er auch mein Herz verändern? Kann er auch mich verändern im Blick auf Gemeinde? Kann er auch mich verändern, dass ich da vielleicht auch mit dazugehören darf? Dass ich auch damit dabei sein darf? Oder ist das nur für die Heiligen, die Superfrommen, die alles hinkriegen? Und dann wird ihm deutlich, wenn der Heilige Geist kommt, dann ist es nicht einfach nur eine Kraft, sondern es ist eine Person, die etwas in ihm verändert. Die in diesem Petrus etwas wieder verändert haben muss, an Kraft. Nicht nur irgendeine nebulöse Kraft, sondern eine Person, die Kraft schenkt. Eine Person, die etwas wirkt im Herzen von Menschen. Paulus drückt es so aus, die Liebe Gottes wird ausgegossen durch den Heiligen Geist. Ich glaube, das macht den Unterschied. Dass der Heilige Geist in deinem und in meinem Herzen etwas bewirkt. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, darauf den Fokus zu legen, dass der Geist Gottes in diesem Petrus den Unterschied gemacht hat. Der Heilige Geist, der unser Wollen und unser Tun beeinflusst, da wo wir vielleicht noch nicht Gottes Willen entsprechen, wo Gott uns heute hoffentlich Ermutigung zuspricht und sagt, ich werde auch mit diesem Problem fertig werden. Übergib mir dein Herz. Lass mich an deinem Herzen wirken. Gott ist ja der Herzensveränderer. Darauf kommt es ja an. Petrus ist eben nicht der Held, der aus eigener Kraft alles richtig auf die Reihe kriegt. Der hat nicht noch 3 Jahre Bibelschule gemacht und 5 Jahre studiert und alles Mögliche, bis er dann endlich mal vor die Menschenmasse gelassen worden ist, sondern der Unterschied war die Kraft Gottes, der Heilige Geist. Petrus wird als ganz normaler Mensch beschrieben. Und das finde ich so ermutigend daran. Der Gedanke, der auch in Theophilus gereift sein mag, dieser ganz normale Fischer, ist durch die Kraft des Heiligen Geistes verändert worden. Und ich glaube, und ich möchte heute auf zwei Akzente einen Fokus legen. Einmal auf die Haltung, die verändert wird, also das Wollen, und auf die Handlung bei Petrus, auf das Tun. Und das möchte ich tun an einer Stelle, aus einer Begebenheit, wo Petrus und Johannes angeklagt worden sind. Möchte ich gleich mit euch einen Text anschauen. Kurz zum Kontext. Petrus und Johannes waren im Tempel gewesen, nachdem der Heilige Geist auf sie gekommen war. Und dann haben sie einen Gelähmten geheilt. Und das hat richtig Ärger gemacht. Vor allen Dingen, als Petrus dann gepredigt hat. Und er hat angefangen, von Jesus zu predigen. Und das hat dem Hohen Rat gar nicht gefallen. Und da heißt es dann, als sie gefragt worden sind, warum, in welchem Namen macht ihr das hier? Hier ist ein Mensch, der hat, stellt euch das mal vor, hier wird jeden Sonntag ein gelähmter Mann vor der Gemeinde sitzen. Ja aus, ja ein, und ihr würdet ihm in eurer großen Güte mal 50 Cent zuklingeln und er wird euch sich bedanken und sagen Danke. Und nächste Woche sitzt er hier vorne und tanzt im Lobpreis hier vorne, macht er hier Samba, tanzt er mit. Stellt das mal vorstellen. Und dann fragt jemand, was ist da passiert? So ähnlich war die Situation. Und das hat den hohen Leuten dort gar nicht gefallen, weil sie mich angefangen haben, das ist nicht in unserer Kraft passiert, sondern in dem Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Also nicht in der Kraft von Petrus und Johannes, sondern in der Kraft von Jesus von Nazareth, den ihr Leute vom Hohen Rat, ans Kreuz gebracht habt. Könnt ihr euch vorstellen, wie das emotionale Leben von diesen Leuten im Hohen Rat sich einigermaßen angefühlt haben muss? Also ich stelle mir vor, dass sie einigermaßen unruhig geworden sind. Wir haben ihn ans Kreuz gebracht und die fangen jetzt an, über ihn zu reden. Hat ihnen nicht gefallen. Das ist der Stein, der von den Bauleuten verworfen ist, sagt Petrus dann, zum Eckstein ist der geworden. Und in keinem anderen ist das Heil, auch in keinem anderen Namen unter den Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Also es gibt keine andere Rettung, außer in Jesus. Und jetzt setzt der Bibeltext für die heutige Predigt ein. Apostelgeschichte 4, Vers 15 bis 22. Also schickten sie Petrus und Johannes hinaus und berieten sich. Also der Hohe Rat sagt, so liebe Leute, mal bitte vor die Tür, wir müssen jetzt mal miteinander reden. Was sollen wir mit diesen Männern machen? Fragten sie einander. Wir können nicht bestreiten, dass sie ein Wunder vollbracht haben. Alle in Jerusalem wissen davon. Aber vielleicht können wir verhindern, dass sie ihre Botschaft noch weiter verbreiten. Wir werden ihnen verbieten, weiterhin im Namen von Jesus zu den Menschen zu sprechen. Also riefen sie die Apostel wieder herein und untersagten ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten: Was meint ihr? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Ich muss mal kurz hier meine Stimme wieder etwas ölen. Vers 21, der Hohe Rat drohte ihnen erneut, doch schließlich ließ man sie gehen, weil sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne einen Aufruf im Volk heraufzubeschwören. Denn alle Menschen lobten Gott für das, was geschehen war. Die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre gelähmt gewesen war. Und ich glaube, dass an dieser Begebenheit deutlich wird diese Veränderung im Herzen von Petrus und Johannes. Also ich mache mal den Fokus heute auf Petrus. Also dieser Mann, der es nicht gebacken gekriegt hat, zu Jesus zu stehen, hier in dieser Szene wird etwas deutlich. Die Leute haben versucht, also die Leute vom Hohen Rat haben versucht, zu verhindern und zu verbieten, dass sie weiter im Namen von Jesus sprechen sollen. Und Petrus erwidert dann: Was meint ihr, will Gott, dass wir euch mehr gehorchen? Hier wird deutlich, dass Petrus in seinem Herzen nicht mehr daran denkt, ich will einfach nur überleben. Hier hat sich etwas verändert. Dort am Kohlenfeuer hat er ihn dreimal verraten. Heute ist das gar keine Option mehr für ihn. Ich meine, er steht jetzt vor den Leuten, die Jesus angeklagt haben. Vorher hat er nur im Vorhof gestanden. Hier steht er vor den Leuten, wo er sagen muss, also wenn wir uns mal in die Lage hineinversetzen. Hier sind die wichtigen Leute, der Hohe Rat. Damals vor den Dienern draußen am Kohlenfeuer, da hatte er schon Fragsausen. Und jetzt steht er vor diesen Leuten und er hat so eine Kühnheit zu sagen, das wollt ihr mir wirklich sagen, dass ich Gott nicht gehorchen soll? Da ist doch etwas verändert worden in seinem Herzen, oder? Da ist etwas passiert in seinem Herzen. Petrus will jetzt Gott gehorsam sein. Und das ist die Veränderung im Denken. Das ist die Veränderung im Herzen. In der Haltung. Diese Haltung, ich will jetzt Gott gehorsam sein. Ich will keine Kompromisse mehr machen. Nicht mehr so mit dem linken Bein im Reich Gottes stehen und mit dem rechten Bein versuchen, noch irgendwie das weiter hinzukriegen mit meinem alten, sündigen Leben. Sondern nein, ich will jetzt radikal Gott gehorchen. Und wenn er sagt, ich soll hier stehen, dann werde ich hier stehen und werde ich diesen Leuten ins Gesicht sagen, wovon ich überzeugt bin. Ich werde mich nicht mehr klein machen lassen. Das ist die veränderte Herzenshaltung. Kirche unplugged. Also Kirche ohne aller Vielefanz, das sind Menschen, deren Herzen verändert sind. Die sagen, meine oberste Priorität ist, Gott zu gefallen, Gott gehorsam zu sein und nicht mehr zu fragen, was mein Mensch rechts und links dazu zu sagen hat, sondern ich diene Gott und ich will ihm gehorsam sein. Das ist die entscheidende Sache im Herzen von Menschen, die gemeinsam Reich Gottes bauen wollen. Was hier aus meiner Sicht am klarsten im ersten Kapitel deutlich wird, wo dieser Mann, der vorher Angst hatte, auf einmal sagt, das mache ich nicht mehr. Ich stehe jetzt zu Gott und ich habe das zu verkündigen. In der Situation, wo man sagen müsste, vor diesen Richtern, wenn man das mal so als Richtergremium ansehen möchte, da werde ich jetzt das anders machen. Und es geht nicht darum, Gott gehorsam zu sein aus Angst, so nach dem Motto, ja, mir ist jetzt egal, ob ich jetzt vom Hohen Rat einen auf den Deckel kriege oder von Gott. Überhaupt nicht. wie gesagt, die haben eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht. Und der Heilige Geist ist kein Geist der Furcht, kein Geist der Unterdrückung, kein Geist, der uns Angst macht, sondern er ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist das, was Gottes Wort sagt. Es ist ein Geist der Liebe. Es ist ein Geist, der uns fähig macht, Gott zu lieben. Ganz normale Sünder werden zu Gottesanbetern. Ganz normale Sünder werden zu Menschen, die Kraft bekommen, vor so einer Menschenmenge zu stehen, was sie sich vorher nicht getraut haben. Und sie werden besonnen. Selbstbeherrschung. Das ist etwas, was der Geist Gottes in unseren Herzen tun will. Und was er dort auch getan hat. Und ihr Lieben, ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, dass dieser Prozess der Veränderung der Herzen zwei Komponenten hat. Der eine ist der passive Teil, wo wir durch den Heiligen Geist verändert werden. Das Entscheidende passiert durch den Heiligen Geist, mit dem wir in Partnerschaft durch das Leben gehen können. In den Alltag hinein und sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Schön, dass du sowieso schon wach bist. Und jetzt gehe ich heute mit dir durch den Tag. In deiner Kraft. Und wenn du mich gebrauchen möchtest heute, um einem Menschen zu dienen, hier bin ich. Hier ist mein Geld, hier ist meine Fähigkeiten, mein Können, hier ist meine Zeit. Heiliger Geist, super. Das ist das eine. Das andere, was auch zum Thema Heiligung mit dazugehört, ist, dass wir der Heiligung nachjagen. Es ist nicht einfach nur passiv auf der einen Seite sitzen und sagen, wenn Gott doch will, dann soll er doch tun. Nein, so ist es nicht. Die Bibel sagt an einigen Stellen, wir haben auch einen aktiven Part. Paulus drückt es zum Beispiel so aus, tötet die Sünde oder tötet den alten Leib. Das bedeutet, das alte menschliche Wesen wirklich ganz radikal zu töten und zu sagen, das ist tot. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ich will nicht mehr in dieser Sünde leben. Jagt der Heiligung nach, sagt Paulus an anderer Stelle. Da ist auch ein aktiver Part drin. Da ist jetzt das, Gott, ich will dahin. Ich will dir gehorsam sein. Ich will da mehr hineinkommen. Und nicht zu sagen, na Gott, wenn du willst, dann will ich halt auch dieses gehorsame Herz haben und dann mach mal. Sondern zu sagen, nein Gott, dein Wort sagt, ich kann in deinen Wegen leben. Ich kann dir gehorsam sein. Also Gott, ich strebe danach. Ich jage dem auch nach. Ich gebe mich dir hin, Gott. Ich bekenne dir wieder meine Sünden. Ich gehe in die Seelsorge. Ich gehe in die Beichte und sage vor einem Bruder, einer Schwester, was ich falsch gemacht habe. Und ich versuche wieder neu anzufangen. Und ich lasse es nicht mehr zu, dass die Sünde weiter in meiner Seele rumgammelt und meine Seele kaputt macht. Sondern ich gehe wieder in das Licht. Der aktive Schritt zu sagen, ja, hier bin ich Gott. Das kommt zusammen, der aktive Teil und der passive Teil. Gebt euch selbst Gott hin, sagt Paulus im Römerbrief. Gebt dich hin. Das passiert nicht automatisch, sondern es ist eine Entscheidung, ob du gewissermaßen dein Herz Gott zur Verfügung stellst und sagst, hier Gott. Und deswegen finde ich das Bild von vorhin total gut, dieser Impuls. Gott möchte nicht nur deine Zuckerseiten haben, sondern er ist als erstes für deine Sünden gestorben. Da, wo du dich mega schämst, wo du sagst, das kann doch nicht sein, dass mir das passiert ist, geh damit zu Christus. Dafür ist er gestorben. Damit du frei sein kannst. Dafür hat er sich schlagen lassen, damit du heil werden kannst. Das ist die frohe Botschaft vom Kreuz. Das ist die frohe Botschaft von Jesus. Gebt euch selbst hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Sagt Paulus dort. Das heißt also, da ist etwas passiert. Oder Römer 8. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Damit ist gemeint, ich werde ganz aktiv darin, diese alten sündigen Dinge zu töten. Das ist ein sehr radikaler Begriff. Und das muss man wirklich verstehen. Da geht es nicht darum, dass du dich irgendwie mit einer Peitsche selbst irgendwie wehtust oder so. Sondern es geht darum, aktiv zu sagen, Gott, mit dieser Sünde höre ich auf. Ich gebe mich dem nicht mehr hin und ich bitte dich um deine Gnade, dass du mir jetzt hilfst, das auch zu tun. Und wenn ich falle, dann werde ich wieder aufstehen. Martin Luther hat gesagt, hinfallen, kein Problem, ist menschlich. Liegen bleiben, das ist teuflisch, aufstehen ist göttlich. Darauf kommt es an, wieder aufstehen, weil das Kreuz eine reale Wirkung in deinem Leben haben soll. Und nicht nach dem Motto, ja, das ist alles passiert am Kreuz und ich bleibe einfach liegen, weil der Herr nichts mit mir zu tun haben will. Falsch, du darfst aufstehen, jetzt sofort. Ich habe mich früher so oft erst mal so ein paar Tage geschämt. Kennt ihr das? So 3-4 Tage denkt man so, jetzt langsam könnte ich wieder zum Herrn kommen. Was für ein Quatsch. Ich habe gesündigt und habe gedacht, ich habe das doch dem Herrn schon 10-mal gesagt und wollte das nicht mehr tun. jetzt darf ich nicht mehr kommen. Das ist so das Gefühl gewesen. Das Gefühl, ich sage ja das Gefühl. Ja, aber ich zeige zum Kopf. Da ist das Gefühl. Ja? Ist aber falsch. Uwe Schäfer, ein genialer Prediger, hat mal gesagt, ich lehne Schuldgefühle in meinem Leben kategorisch ab. Diesen Satz, den habe ich mir hier oben in meinen Kopf reingebrannt. Schuldgefühle sind in meinem Leben gestrichen. Warum? Weil ich alles richtig mache? Nein. Könnte meine Frau fragen. Könnte mein Kind fragen. Ich kriege nicht immer alles richtig hin. Ich muss mich sogar manchmal bei meinem Kind entschuldigen. Weil ich mich aufgebracht bin. Keine Ahnung, passiert mir auch. Aber dann werde ich diesen Gedanken, du bist ein schlechter Vater, du bist ein schlechter Ehemann, den lasse ich in meinem Leben keinen Raum, sondern ich sage, Christus, vergib mir. Meine Frau, bitte vergib mir. Und bei meinem Sohn, bitte, es tut mir leid. Und dann gehe ich wieder weiter. Das ist frohe Botschaft aus meiner Sicht. Und es geht darum, dieses Bild auch von einer Herzensoperation. Ich habe euch den Text aus dem Alten Testament vorgestellt. Das steinerne Herz, das rausgenommen wird, ein Fleisch und es kommt rein. Das ist wie bei einer Herzoperation. Stellt euch mal vor, ihr werdet operiert. Das ist nicht rein passiv. Ich bin mal am Knie operiert worden und der Arzt hat mir so ein paar Tipps gegeben, die ich vorher machen sollte. Das heißt, das erste ist mal, ich bin pünktlich da. Ja? Und ich habe mich einigermaßen geduscht. Das ist der aktive Part. Ja? Und ich sollte nichts essen, weil das könnte sonst während einer Narkose ganz, ganz doofe Folgen haben. Das kenne ich mich nicht aus, aber also der Inhalt des Magens kann sich dann dort irgendwie und so weiter. Also so habe ich das jedenfalls verstanden. Aber das war mein aktiver Part. Ja, also ich bin pünktlich, bin geduscht und es stinkt nicht wie ein Iltis. Und dann habe ich noch meinen Magen leer, damit der was machen kann. Okay, das ist der aktive Part von mir. Und dann gehe ich zum Arzt und der fängt dann an mir rumzuschnippeln. Hat mich vorher weggebeamt natürlich, aber... Und dann wache ich nachher wieder auf. Und was ist passiert? Mein Knie ist wieder okay. Ja? Und so stelle ich mir das auch vor. Wir haben einen Part im Reich Gottes, dass wir sagen, okay Gott, wir kommen zu dir, wir stimmen überein mit deinem Willen, wir jagen der Heiligung nach. Das heißt, wir wollen dir gehorsam sein. Wir wollen das, was du willst. Das ist schon mal der erste Punkt. Ob ich es immer hinkriege, ist die andere Sache. Aber ich will erstmal generell, was du willst. Und dann tut der Heilige Geist, der ein so genialer Herzensoperateur ist, seinen Part. Diese beiden Dinge kommen zusammen. Das ist ganz entscheidend. Das Zweite, was Petrus möchte, sie wollen von Jesus erzählen. Vers 20, da heißt es, wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Ihr könnt uns den Mund nicht verbieten. Ihr könnt uns eine reinhauen. Ihr könnt uns die Zähne rausschneiden. Wir können nicht aufhören, davon zu erzählen. Ihr müsst euch mal vorstellen, die haben im Hinterkopf, vor einigen Wochen haben sie Jesus ans Kreuz gebracht. Was muss mit den Jungs vorgegangen sein, in Petrus und Johannes? Also, wenn man sein eigenes Leben an erste Stelle stellt, dann wäre das der letzte Moment gewesen, wo man sagt, okay, alles revidiert, ich habe noch nichts von Jesus gehört, ich freue mich, dass es euch gibt, liebe Leute vom Hohen Rat, und bitte wünsche euch noch einen schönen Tag und lasst mich in Ruhe. Letzte Chance wäre das gewesen. Aber da sagt er, wir können nicht aufhören, von Jesus zu erzählen. Wir können nicht. Hier steht Petrus, der in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lebt. Und darauf kommt es an. Diese Botschaft ist gefährlich. Ja, natürlich. In unserem Land, Gott sei Dank, nicht wirklich mehr so schlimm wie damals. Aber 100 Millionen Christen können davon ein Lied singen, weltweit. Und diese frohe Botschaft wussten sie vor Pfingsten auch schon. Aber jetzt hat er eine neue Kraft. Er hat einen neuen Begleiter, eine Person, der Heilige Geist. Und darauf kommt es ja auch an. Jetzt lebt er erfüllt vom Heiligen Geist, nicht mehr in seiner eigenen Kraft, sondern sein Herz war voll mit dem Geist Gottes. Und wenn ihr euch mal das vorstellt, Gemeinschaft, was das bedeutet. Gemeinschaft, das bedeutet, sich mit seinem Partner zu beschäftigen, sich um Teilhaberschaft zu bemühen. Also, wenn ich Partnerschaft mit dem Heiligen Geist lebe, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lebe, dann wird mir also das wichtig, was dem Heiligen Geist auch wichtig ist. Ja? Wenn ich mit meiner Frau verheiratet bin, ich bin Gott sei Dank 12,5 Jahre mit meiner Frau verheiratet, wir haben diese Woche gefeiert, Radieschenhochzeit heißt das, Petersilie-Hochzeit. Meine Frau beschäftigt sich beruflich mit Energieberatung, das heißt Häuser zu sanieren und solche Dinge. Wisst ihr was, ich hatte ich habe jetzt ein bisschen mehr Ahnung von diesen ganzen Themen als vorher. Ja? Könnt ihr euch vorstellen. Ich habe Gemeinschaft mit meiner Frau und ich kriege das immer wieder mit, was meiner Frau wichtig ist. Dass Häuser saniert werden, dass die Umwelt geschützt wird. Das waren alles früher Themen, die nicht so wirklich auf meinem Schirm waren. Aber durch die Gemeinschaft mit meiner Frau wird das Thema für mich wichtig. Und wir haben ein Energiesparhaus gebaut, weil das meiner Frau wichtig ist. Ja? Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Wenn wir mit dem Heiligen Geist in Partnerschaft leben, dann kann uns nicht egal sein, was dem Heiligen Geist wichtig ist. Und der Heilige Geist hat ein Herz für die Verlorenen. Da brennt Gott, dem Heiligen Geist das Herz. Jesus sagt vom Heiligen Geist, und der Heilige Geist wird kommen und er wird mein Zeuge sein und ihr werdet meine Zeugen sein. Es ist offensichtlich das Hauptanliegen des Heiligen Geistes, Jesus zu verkündigen in dieser Welt. Wir können nicht aufhören. Ihr könnt nicht. Darauf kommt es an. Und wenn wir nochmal Kapitel 5 und später anschauen, wo die beiden dann wieder vorm Hohen Rat stehen und wieder angeklagt sind, wo Petrus dann sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, als sie wieder die Anklage. Ihr solltet doch nicht reden in dem Namen von Jesus. Und Petrus sagt, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich will von Jesus Zeuge sein. Und Kapitel 5, Vers 23, wir sind Zeugen davon, ebenso wie der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Wir sind Zeugen von Jesus und der Heilige Geist ist Zeuge von Jesus. Also wenn wir den Heiligen Geist als Person ernst nehmen, wenn wir mit ihm unterwegs sind, geht es nicht darum, dass wir in unserer Theologie schräg werden. Der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus. Das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Und das hatte Jesus ja seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1,8 mit auf den Weg gegeben. Sie sollten seine Jünger sein, sie sollten seine Zeugen sein, heißt es dort. Es geht also nicht in erster Linie um unser subjektives Erleben, das, was ich subjektiv erlebt habe. Das kann bei dir so sein und das kann bei anderen ganz anders sein. Nicht deine persönliche subjektive Erfahrung, das ist das Entscheidende, sondern die frohe Botschaft von dem, was Jesus getan hat auf dieser Erde und wo du daran Anteil haben kannst. Wichtig ist, dass der Name Jesus verkündigt wird. Wichtig ist, dass das Werk von Jesus groß wird in deiner Umgebung. Du kannst nicht deine eigenen Erfahrungen allen anderen Menschen aufdrücken und sagen, so musst du das auch erfahren. Es gibt da ganz, ganz viele Beispiele. Also eins zum Beispiel, wenn Petrus auf dem Wasser gegangen ist, dann brauchst du das nicht ausprobieren. Ja? Oder wenn du Petrus könnte ja sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann auf dem Wasser gehen. Das ist aber nicht gemeint. Das Wichtige ist, dass Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, dass diese Botschaft in deiner Umgebung verbreitet wird. Und dass du das natürlich mit deiner Erfahrung belegst und sagst, okay, diese Erfahrung habe ich gemacht. Du bist Zeuge von dem, was Gott dann in dir getan hat. Aber es kommt darauf an, dass Jesus verherrlicht wird. Darum geht es. Mein Herz. Es geht darum, dass wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dass also der Blick auf mein Ich verändert wird durch die Kooperation von Geist Gottes und meiner Hingabe. Die Apostelgeschichte, besonders bei Petrus, macht deutlich, dass Erweckung und Aufbruch dort geschieht, wo Menschen anfangen, auf Gottes Willen zu hören und ihn zu tun und Jesus verherrlicht wird. Wir haben einen weiten Bogen gespannt von Petrus, wie er in seinem Herzen verändert worden ist, wie er durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu einem mutigen Verkündiger geworden ist. Und das ist der gravierende Unterschied. Und ich möchte euch ermutigen, den Heiligen Geist einzuladen, als die Person der Dreieinigkeit Gottes, die jetzt hier wirkt in seiner Gemeinde, um Jesus zu verkündigen. Und dass wir auf Gottes Stimme hören und selbst auch aktiv werden, das dann zu tun. Wir werden als Gemeinde und als einzelne Christen nicht durch Programme oder Methoden wirklich relevant vorankommen. Es geht in persönlicher Hingabe und Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist. Gott, ich will tun, was du sagst. Hier ist mein zerbrochenes Herz. Hier ist meine Schuld, meine Sünde, die ich dir gerne gebe. Und ich bitte, dass du mich veränderst. Bitte schenk mir ein gehorsames Herz. Und wo da vielleicht Widerstände sind, wo man denkt, oh, Menschenfurcht, etwas, was denken die anderen? Und wie stehe ich dann vor den anderen da, dass Gott das auch wegnehmen kann? Dass man sich davon nicht unter Druck setzen lässt. Dass wir anfangen, auf seine Wege zu vertrauen. Wir brauchen die übernatürliche Kraft, Weisheit und Führung durch den Heiligen Geist als Einzelne und als gesamte Gemeinde, um wirklich vorangehen zu können. Darauf kommt es an, diese veränderten Herzen. Und dass wir anfangen, wirklich von Jesus in unserer Umgebung zu erzählen, als zweiter Punkt. Petrus und die ersten Christen hatten etwas erlebt, von dem sie wussten, dass es sich lohnt, dafür zu sterben. Das ist eine krasse Aussage. Sie haben gewusst, es lohnt sich, für diese Botschaft zu sterben. Sie hatten von den Pharisäern ja, wie gesagt, den Maulkorb bekommen, aber das war der absolute Fokus von den Christen am Anfang in der Apostelgeschichte. Keinen Unterschied zu machen. Jesus zu verkündigen, wo es nur geht. Und da heißt es in Vers 18, also riefen sie die Apostel wieder herein und untersagten ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Also im Namen von durften sie oder haben sie gesprochen. Jesus hatte seinen Jüngern Vollmacht gegeben. Und wenn ich Vollmacht bekommen habe, dann darf ich in dem Namen von jemand anderem etwas tun. Und diese Heilung von dem Gelähmten war eine Bestätigung dieser Kraft gewesen. Und diese Leute vom Hohen Rat, sie mussten das Zähneknirschen anerkennen und sagen, das gibt's doch gar nicht. Am liebsten würden sie es verleugnen. Aber es ist wirklich passiert. Dieser Mann war 40 Jahre krank und lag vom Tempel. Und jetzt kann er wieder gehen. Im Geschäftsleben, also in der Wirtschaft, gibt es einen Prokuristen. Vielleicht schon mal gehört. Prokuristen sind diejenigen, die eine geschäftliche Vertretungsmacht haben. Procura heißt Fürsorge. Also ich übernehme die Sorge für jemand anderes oder für einen Bereich. Ich übernehme Verantwortung für etwas ganz dezidiert. Und Petrus, das war jemand, der für das Anliegen von Jesus Sorge getragen hat. Und ich stelle dir die Frage, wofür trägst du in deiner Umgebung Verantwortung und Sorge? Ist es nur dein Ich? Du sagst, auch wenn es jetzt eng wird, dann verleugne ich Jesus lieber. Oder trägst du Sorge, bist du Prokurist für das Anliegen von Jesus in deiner kleinen Welt? Trägst du Sorge für das Anliegen deiner Familie, deiner Nachbarschaft, deiner Arbeitskollegen, deiner Freunde, auch für uns als Gemeinde, sind wir Prokuristen von dem Anliegen von Jesus. Petrus war jemand, der Sorge getragen hat für das Anliegen von Jesus und er gewusst hat, wenn ich jetzt hier meinen Mund halte, dann werde ich meinem Auftrag nicht gerecht. Und darauf kommt es an, dass wir uns da auch herausfordern lassen. Jesus hat den Heiligen Geist gesandt und er hat einen Auftrag und das ist auch unser Auftrag geworden. Wir sollen auch Zeugen sein. Ich bitte das Lobpreisteam schon mal nach vorne zu kommen und ich möchte auch nochmal hinweisen auf das, was Jürgen letzte Woche auch schon getan hat. Wir wollen Sorge tragen. Wir wollen das Anliegen Gottes ernst nehmen. Und das wollen wir auch am 6.3. durch eine Sonderspende, ein Sonderopfer zum Ausdruck bringen. Das ist für diejenigen, die einfach an der Stelle auch sagen, da haben wir ein Anliegen, dass wir hier in dieser Gemeinde bestimmte Dinge voranbringen können. Zum Beispiel, dass wir, dass Menschen aus anderen Ländern die Predigten verstehen können, am Gottesdienst besser teilnehmen können durch Übersetzung. Dass zum Beispiel Menschen, wenn sie hier im Sommer im Gottesdienst sind, nicht das Gefühl haben, sie sind in einer Sauna, sondern auch gerne das hier rein körperlich aushalten können. All das sind Dinge, die wir als Gemeinde voranbringen wollen und wo wir ein Anliegen voranbringen wollen, auch als gesamte Gemeinde, dass Menschen sich hier auch rein körperlich wohlfühlen können. Das sei an dieser Stelle nochmal erwähnt. Und wenn du sagst, das Thema Geld möchte ich nichts mit zu tun haben, in der Kirche geht es immer nur um Geld, dann lass das einfach liegen auf dem Sitz oder lass es einfach an dir vorübergehen. Der primäre Fokus ist nicht, dass wir dein Geld wollen, sondern das ist ein Aufruf an diejenigen, die sagen, das Anliegen des Reiches Gottes ist sowieso bei mir wichtig. Und wenn das nicht dein Anliegen ist, darfst du das gerne an dir vorübergehen lassen. Das ist völlig in Ordnung. Und du darfst trotzdem gerne wiederkommen, bist herzlich eingeladen. Es geht einfach an diejenigen, die sagen, das ist mein Anliegen. Also, Petrus hat eine Veränderung im Herzen erlebt. Sein Tun und Wollen ist verändert worden. Sie wollten Gott unbedingt gehorsam sein und seinen Willen an die erste Stelle setzen. Und ich frage mich, oder ich frage dich, ob du vielleicht heute hier sitzt und sagst, das möchte ich auch das erste Mal festmachen in meinem Leben. Vielleicht warst du einer derjenigen, wie ich das vorhin erzählt habe, dass du denkst, so, ich kann nicht zu Gott kommen. So ging es mir oft. Dass du sagst, da ist so viel, was mich von Gott trennt. So viel Schuld, so viel Sünde. Und ich traue mich nicht. Das sind alles so heilige Leute. Und man sieht dann immer auch die ganzen super Seiten von solchen Menschen. Aber dass du sagst, vielleicht ist heute der Moment, ich möchte da gerne rauskommen. Ich möchte gerne auch ein Kind Gottes werden. Dann lade ich dich ein, gleich ein Gebet mitzusprechen. Dass ich gleich gerne beten möchte mit dir, wenn du sagst, das ist heute dein Moment. Ich möchte heute Ja sagen zu Jesus und Jesus nimmt dir diese Sünde gerne weg. Das war sein erster Auftrag am Kreuz, deine Sünde und deine Schuld auf sich zu nehmen. Und dir neues Leben zu schenken. Und dich zu verändern und dir einen Beistand zu senden, den Heiligen Geist, damit du im Alltag in seiner Kraft leben kannst. Darum geht es Gott. Und ich bitte euch jetzt aufzustehen.